ARD. Der Juni des Jahres 2000 beginnt warm. Schon am 2. Juni springen die Temperaturen auf knapp 30 Grad. Der Volkspark Humboldthain in Berlin ist voller Menschen. Am 3. Juni joggen ein Mann und eine Frau durch den Park. Sie haben ihren Hund dabei. Doch plötzlich verschwindet das Tier in einem Gebüsch, etwa 20 Meter vom Weg entfernt. Kein Rufen hilft. Der Hund reagiert nicht. Als der Mann dem Tier verärgert ins Unterholz folgt, wird schnell klar, warum.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der hier viele dieser Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat und der seit 30 Jahren, über 30 Jahre muss ich genauer sagen, Moderator und Autor der Sendung Täter, Opfer, Polizei ist. Was tun wir hier gemeinsam? Wir schauen auf wahre Kriminalfälle aus der Region Berlin und Brandenburg. Und heute geht es um den Tod einer Schülerin aus Berlin, die gerade mal 14 Jahre alt wurde.
Ein Verbrechen, das in über 3 Jahrzehnten von Täter, Opfer, Polizei wirklich einzigartig ist. Denn kaum ein anderer Täter handelte so grausam und hat sein Opfer derart furchtbar misshandelt. Das schon mal als kleine Warnung vorweg. Ein Fall, der auch deshalb besonders ist, weil eine Fehleinschätzung der Rechtsmediziner zunächst für große Verwirrung gesorgt hat. Wie es dennoch gelang, den Täter zu finden, das wollen wir heute erzählen.
Es ist der 3. Juni des Jahres 2000, vormittags um 9.30 Uhr. Als ein Jogger im Weddinger Volkspark Humboldthain seinem Hund ins Unterholz folgt, ahnt er noch nicht, dass er diesen Anblick ein Leben lang nicht vergessen wird. In einer Senke mitten im Gebüsch liegt die Leiche eines jungen Mädchens. Sie ist halbnackt und blutverschmiert. Die Kleidung wurde dem Kind offenbar vom Körper gerissen. Und dann entdeckt der Mann noch etwas. Zwischen den Beinen, aus dem Unterleib des Kindes, ragt ein Stock.
Ja, eine Szene wie aus einem Horrorfilm. Offenbar wurde das Mädchen nicht nur umgebracht, sie wurde vorher auch misshandelt und bestialisch gequält. Und natürlich spricht alles zunächst für ein Sexualverbrechen. Das ist auch die erste Vermutung der 3. Mordkommission in Berlin, die sofort die Ermittlungen übernimmt. Wir werden den damaligen Leiter Klaus Ruckschnart noch hier im Podcast hören.
Wir haben für diese Folge aber auch heute mit Sebastian Büchner gesprochen. Er ist Oberstaatsanwalt in Berlin und er hat sich für uns noch einmal mit diesem Fall besonders beschäftigt aus dem Jahr 2000. Und auch er bestätigt den Anfangsverdacht eines Sexualverbrechens.
Es war eben schon festzustellen, dass nachdem die Verstorbene zu Boden gebracht worden war, dann eben sich die viel Gewalt dann eben tatsächlich auf den Intimbereich, auf den After, auf die Vagina und so weiter konzentriert hat, wo dann ja auch letztlich noch der Stock eingeführt wurde.
Ganz am Anfang dieser Ermittlungen stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer ist die Tote überhaupt? Fest steht, sie sieht sehr jung aus, ist fast noch ein Kind. Einen Ausweis hatte sie auf alle Fälle nicht bei sich.
Für die Ermittler, die ja im Bereitschaftsdienst diesen Fall übernommen haben, ist sofort klar, sie werden in den nächsten Tagen nur wenig Schlaf bekommen. Sie wollen diesen brutalen Täter so schnell wie möglich finden. Die Befürchtung ist groß, es könnte ein Triebtäter sein, also jemand, der aufgrund eines sexuellen Verlangens tötet und der es vielleicht bald wieder tut.
Die Polizei muss dann, wie in solchen Fällen üblich, zweigleisig arbeiten. Was heißt das? Einerseits werden am Tatort sämtliche Spuren gesichert, andererseits müssen Zeugen gesucht werden. Die Ermittler haben damals die große Hoffnung, dass irgendjemand im Volkspark Humboldthain etwas von diesem Verbrechen mitbekommen hat. Denn vermutlich hat das Opfer im Todeskampf laut geschrien.
Doch die erste Befragung, die es gibt im Volkspark selbst, aber auch um den Volkspark herum, bringen keine neuen Erkenntnisse. Da geht die Polizei mit diesem Fall sehr schnell an die Öffentlichkeit. Doch wir haben damals mit unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei die Ermittlungen unterstützt. Klaus Ruckschnart, der Leiter der 3. Mordkommission, hat damals um Hinweise gebeten, vor allem zu den Tagen vor dem 3. Juni, also dem Tag, an dem die Leiche gefunden wurde.
Am Donnerstag, dem 1. Juni, das war der Vatertag, und am Freitag, dem 2. Juni, haben sich hier sehr viele Leute im Park aufgehalten. Es wurde viel gegrillt und gefeiert. In der Nacht hat es Lagerfeuer gegeben. Insofern gehen wir davon aus, dass es auch Zeugen geben muss, die zu dieser Zeit hier im Park Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben.
Hat also womöglich jemand, der zum Vatertag betrunken im Park unterwegs war, etwas mit diesem Verbrechen zu tun? Oder hat eine dieser vielen Vatertagsrunden, die damals unterwegs waren, etwas mitbekommen? Die Polizei hängt Flugblätter im Park aus und in den angrenzenden Straßen. Doch leider Gottes, der große Durchbruch bleibt aus. Es ergeben sich einfach keine brauchbaren Hinweise.
Man muss dazu auch sagen, dass der Humboldthain in Berlin-Wedding damals ohnehin keinen allzu guten Ruf hatte. Es gibt Anwohner, die diesen Park bewusst meiden, vor allem in den Abendstunden. Das belegt auch eine Straßenumfrage kurz nach dem Auffinden der Leiche.
Also in Zukunft laufe ich da nicht mehr durch, sondern eben die Straße. Und die ist ja auch abends ausgestorben, wa?
Tagsüber geht's eigentlich. Ich meine, im Dunkeln gehe ich sowieso nie in Humboldthain.
Wir haben zum Beispiel hier das Ohr abgeschnitten. Hier bin ich mit meiner Frau spazieren gegangen über den Damm, immer mit ihrem Messer zusammen und haben das Ohr weggeschnitten. Jung und Jebe hier.
Ich gehe am Tage, da kann sowas nicht passieren.
Nachts gehen Sie nicht in den Park spazieren?
Um Gottes Willen.
Also tatsächlich ein Ort, wo Gewalt immer wieder auftritt. Und hier werden also die Fahndungsaufrufe gestartet. Aber niemand hat letztendlich etwas gesehen, niemand will etwas gehört haben. Und das ist für Mordkommissionen natürlich frustrierend. Doch wenigstens auf die wichtigste Frage, die ungeklärt ist, gibt es eine Antwort, nämlich auf die Frage nach der Identität des Opfers. Es handelt sich, wie man herausbekommt, um eine Schülerin, nämlich Nina A. Sie ist 14 Jahre alt und sie wohnte gar nicht weit weg, vom Park entfernt, bei ihrer Mutter. Es gibt also endlich einen ganz konkreten Ermittlungsansatz, den die Polizei verfolgen kann.
Und auch die Arbeit der Spurensicherung im Volkspark Humboldthain bringt erste Fortschritte. Die Experten stellen fest, auch mit Unterstützung der Rechtsmediziner, dass der Fundort der Leiche nicht der Ort ist, an dem die Attacke auf das Mädchen begann. Schleifspuren am Boden deuten darauf hin, dass Nina zuerst im Park angegriffen wurde, auf einem Weg dort, und dann mit dem Messer verletzt wurde. Erst danach hat der Täter sie etwa 20 Meter weiter in die dichten Büsche gezogen und dann dort getötet. Mit mehr als 30 Messerstichen. Was für eine Aggression, was für eine Gewalt.
Diese Tatsache, dass die Leiche dort in diesen Büschen in einer besonders schattigen und dicht bewachsenen Senke gelegen hat, das wird später nochmal zu einem entscheidenden Detail in diesem Fall werden. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei den Ergebnissen der Spurensicherung.
Denn da gibt es eine wirklich makabere Entdeckung. Im Intimbereich des Mädchens finden die Beamten einen Kofferanhänger. Der wurde offensichtlich dort bewusst abgelegt und auf diesem Anhänger steht: Gute Reise. Was wollte der Täter damit sagen?
Tja, darauf gibt es erstmal keine Antwort. Die Spurensicherung findet aber etwas anderes Interessantes, nämlich einen Zigarettenstummel, und zwar direkt neben der Leiche. Und darauf sind zweifelsfrei zwei verschiedene DNA-Spuren. Die des Opfers, also von Nina, und die von einer anderen Person, höchstwahrscheinlich vom Täter.
Und das ist natürlich ungewöhnlich. Was ist da genau passiert? Kannten sich Täter und Opfer so gut, dass sie sich am Tatort eine Zigarette geteilt haben? Das Mädchen war ja schon verletzt. Oder hat der Mörder sein Opfer gezwungen, an seiner Zigarette zu ziehen? War die Zigarette vielleicht sogar eine Art Henkersmahlzeit für das Opfer, kurz vor den vielen tödlichen Messerstichen?
Da geht jetzt aber mein Kopfkino los, lieber Uwe. Es hörte sich auf alle Fälle danach an, als wenn Täter und Opfer eine Beziehung gehabt hätten. Eine Vertrautheit womöglich sogar. Fest steht, dieser Zigarettenstummel ist eine ganz wichtige Spur, eben wegen der wahrscheinlichen Täter-DNA, die darauf gefunden worden ist. Gehört diese DNA einem völlig Fremden oder tatsächlich jemanden, mit dem Nina vertraut war? Also, wir wissen jetzt, wer das Opfer ist. Wir wissen, es gibt eine DNA-Spur des Täters, aber es gibt einfach noch keinen Verdächtigen.
Nein, aber es gibt jetzt einen wichtigen Hinweis aus der Rechtsmedizin, nämlich zum Tatzeitpunkt. Entscheidend war dafür der Verwesungszustand der Leiche. Es war am 2. Juni 2000 sehr warm, sehr schwül, tagsüber fast 30 Grad. Da zeigen sich ja doch recht schnell deutliche Verwesungszeichen. Doch die Leiche war noch relativ gut erhalten. Woraus die Rechtsmediziner schließen, die Leiche hat nicht tagelang, sondern maximal 10 bis 12 12 Stunden dort im Gebüsch gelegen.
Das passt ja aber alles gar nicht zu den bisherigen Annahmen zum Zeitpunkt des Todes. Die Ermittler hatten ja vermutet, dass Nina in der Nacht nach dem Vatertag umgebracht wurde, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Diese Vermutung muss nun korrigiert werden. Nina ist wahrscheinlich erst 24 Stunden später getötet worden, also offenbar in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Denn am Sonnabendvormittag wurde sie ja gefunden.
Und genau davon gehen die Ermittler jetzt aus und versuchen, die letzten Tage und vor allem die letzten Stunden im Leben von Nina zu rekonstruieren. Wen hat sie getroffen? Mit wem war sie unterwegs? Und wem könnte sie Freitagabend oder in der Nacht zu Sonnabend begegnet sein?
Natürlich befragen die Ermittler dann erstmal die Angehörigen des Mädchens. Zum engsten Kreis der Verwandten gehört neben Ninas Mutter auch die Familie ihres Onkels und ihrer Tante. Und zu dieser Familie gehören noch drei erwachsene Söhne. Nina hat also drei Cousins. Mit den beiden jüngeren Cousins ist Nina am Donnerstag, der Himmelfahrtstag war, zum Einkaufen nach Polen gefahren. Sie haben dort Alkohol gekauft und tagsüber dann auch gemeinsam getrunken. Und dann sind sie wieder zurück nach Berlin und haben den Abend gemeinsam bei den Cousins und deren Eltern in der Wohnung verbracht.
Ja, und dann ist Nina hungrig geworden und so etwa 22.30 Uhr hat sie vorgeschlagen, noch etwas beim Dönerimbiss in der Nachbarschaft zu essen. Die beiden jüngeren Cousins hatten keinen Appetit, sie wollten lieber schlafen gehen. Nur der älteste Cousin Andreas war noch unternehmungslustig und hat sie begleitet.
Die beiden haben sich dann auch noch den Döner geholt und dann auch noch ein Bier und sich dann auf eine Parkbank gesetzt in der Nähe des S-Bahnhofs Gesundbrunn, und der ist ja nicht weit vom Volkspark Humboldthain entfernt. Gegen 23.30 Uhr haben sich die beiden dann wieder getrennt, sagt Andreas. Er ging dann nach Hause zu seinen Brüdern und den Eltern, und es war das letzte Mal, dass er Nina gesehen hätte. So hat das der Polizei gegenüber erklärt.
Das heißt, die letzten Menschen, die Nina lebend gesehen haben, waren ihre Cousins und vor allem Andreas, der ihr diesen Döner essen war. Das war am Donnerstagabend. Doch was ist dann passiert? Bis zum Todeszeitpunkt, den die Rechtsmediziner ermittelt haben, sind es noch etwa 24 Stunden. Da tut sich also eine Lücke auf. Wo war Nina in dieser Zeit und wen hat sie noch getroffen?
Tja, nicht bei ihren Cousins, das steht fest. Die waren nämlich am Freitag ganz woanders unterwegs und haben für diese angenommene Tatzeit am Freitag ein Alibi. Aber wo war sie dann in der Nacht zum Samstag? Wie kam sie in dieser Nacht in den Humboldthain? Auch Mordermittler Klaus Ruckschnatt hat darauf zunächst keine Antwort.
Aber wir können noch nicht genau sagen, von wo sie gekommen ist. Zum Beispiel könnte sie mit einer S-Bahn nach Hause gekommen sein oder zu einer Adresse, wo sie noch hin wollte. Wir wissen aber nicht sicher, ob sie zum Beispiel am S-Bahnhof Gesundbrunn oder Humboldthain ausgestiegen ist.
Heute, 24 Jahre später, würde man wahrscheinlich einfach eine Funkzellenabfrage machen und schauen, wo das Handy von Nina in dieser Zeit eingeloggt war. Aber damals hatte ja nicht jeder Jugendliche ein Handy und Nina auch nicht.
Deshalb schauen sich die Ermittler erst noch mal eine andere Spur an. Es geht um die Zigarette, die ja Täter und Opfer gemeinsam offenbar am Tatort geraucht hatten. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Der Verdacht liegt ziemlich nah, dass Täter und Opfer sich eben gekannt haben müssen.
Außerdem deuten die Spuren am Tatort darauf hin, dass bei diesem Mord starke Emotionen im Spiel gewesen sein müssen. Die Pfählung des Mädchens mit dem Holzstock, der Kofferanhänger mit der Aufschrift "Gute Reise", all das sind Hinweise darauf, dass der Täter so etwas wie Hass empfunden haben muss. Und um hassen zu können, um so starke Gefühle zu entwickeln, muss es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben haben.
Ja, das war zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung aber noch reine Spekulation. Die Polizisten haben sich deshalb den Bekanntenkreis des Mädchens genauer angeschaut, um mehr über das Beziehungsgeflecht von Nina zu erfahren.
Ja, gibt es da vielleicht jemanden, der in Nina verliebt war und den sie abgewiesen hat und der jetzt eifersüchtig war? Das Mädchen hatte mit ihren 14 Jahren schon erste sexuelle Kontakte. Oder gab es sonst Streitereien oder Konflikte? Die Polizei besucht Ninas Schule, befragt Mitschüler und Lehrer, aber auch hier ergeben sich keine weiteren Hinweise.
Um die Ermittlungen dann zu beschleunigen, lobt die Berliner Polizei eine Belohnung aus. Damals waren das noch D-Mark und es gab 10.000 D-Mark für sachdienliche Hinweise. Ein stattlicher Betrag.
Wer war Nina? Wer könnte ein Interesse daran haben, sie umzubringen und das auf so brutale Art und Weise? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, beginnen die Ermittler ein Opferprofil zu erstellen. Wie ist Nina groß geworden? Gab es vielleicht familiäre Probleme? Welche Kontakte hat denn Nina außerhalb der Schule? Wir nehmen Sie hier im Podcast jetzt mit auf diese Recherchereise.
Geboren wurde Nina im Jahr 1985 in der Sowjetunion im Dorf Linjovo, nicht weit von Kaliningrad an der Ostseeküste entfernt. Und dort verbringt sie ihre ersten Jahre. Zusammen mit ihrer Mutter siedelt sie dann 1992 nach Deutschland aus. Das heißt, sie ist 7 Jahre alt, als sie nach Berlin kommt.
Kurz zuvor sind bereits Tante und Onkel nach Berlin gezogen, gemeinsam mit ihren 3 Söhnen, also Ninas Cousins, über die wir schon gesprochen haben. Gerade in den ersten Jahren in Deutschland verbringt sie viel Zeit bei ihren Verwandten. Ihre Cousins sind ihre besten Freunde, so heißt es. Und die Familie, sie hält zusammen im zunächst fremden Land.
Aber spätestens mit Beginn der Pubertät will Nina einfach eigene Wege gehen. Sie ist voll und ganz in ihrer neuen Heimat Berlin angekommen. Sie schminkt sich, wie das für Mädchen mit 13, 14 eben typisch ist, und geht dann auch bald gern aus.
Und offenbar ist es so, dass Fremde sie häufig deutlich älter schätzen als 14. Der Eindruck entsteht, Nina will möglichst sexy und fraulich und erwachsen wirken. Sie fängt an, Alkohol zu trinken und zu rauchen und stürzt sich gerne auch ins Berliner Nachtleben.
Ja, aber ihre Mutter ist natürlich nicht mit dem Lebenswandel der Tochter einverstanden. Nina feiert nicht nur gern, sie beginnt in dieser Zeit auch die Schule zu schwänzen. Und das will ihre Mutter auf keinen Fall akzeptieren.
Das heißt, es gibt also viel Ärger zwischen Mutter und Tochter in dieser Zeit. Nina rennt immer wieder von zu Hause weg. Staatsanwalt Sebastian Büchner beschreibt die Situation in der Familie in dieser Zeit folgendermaßen.
Es führte jedenfalls dann zu regelmäßigen Konflikten auch mit dem Elternhaus und eben dann auch dazu, dass sie häufig nicht zu sich nach Hause gegangen ist, auch nach Partynächten nicht zu sich nach Hause gegangen ist, sondern eben dann zu ihrer Tante und damit eben auch zu der Familie.
Aber auch dort bei Onkel und Tante gibt es Spannungen, denn die Verwandten wollen natürlich ebenfalls, dass sie wieder regelmäßig zur Schule geht. Doch auch von ihnen will sich Nina nichts sagen lassen. Ihre Reaktion: kümmert euch doch lieber selbst um eure 3 Idioten. Und damit meint sie die 3 Cousins.
Okay, halten wir an der Stelle fest. Nina hat Probleme zu Hause. Ihr Vater spielt in ihrem Leben keine Rolle. Mit der Mutter gibt es Zoff und auch mit der Familie ihrer Tante.
Ja, sie hat eine ziemlich aufbrausende Persönlichkeit und wirft schnell mit Schimpfwörtern um sich. Ziegenbock, Schlampe oder sogar noch schlimmere Wörter bekommen die zu hören, die ihr nicht passen, auch außerhalb der Familie. Und da gibt es einige.
Das heißt, Nina könnte auch mit jemandem aus dem Freundeskreis aneinander geraten sein. Sie hat zunehmend auch Kontakte zu älteren Männern. Und die Polizei will sich jetzt diese Clique genauer anschauen. Das heißt, sie besuchen sämtliche Cafés und Bars, in denen Nina häufiger unterwegs war. Und das sind dann hauptsächlich Treffpunkte der russlanddeutschen Community.
Ja, die meisten dieser Imbisse, Diskos und Billardstuben liegen in der Nähe des U-Bahnhofes Wolterstraße in Berlin-Gesundbrunnen. Die Polizisten haben ein Foto von Nina dabei und fragen, wer kennt dieses Mädchen und wer hat sie wann zuletzt gesehen?
Die Ermittler erleben da Gäste, die nicht besonders aufgeschlossen sind, so kann man sagen. Es sind auch keine Orte, an denen man ein 14-jähriges Mädchen in seiner Freizeit vermuten würde. Die Ermittler fragen sich deshalb, hatte Nina Ärger mit einem dieser Männer dort? Heute würde man Nina vermutlich als Problemkind bezeichnen. Zumindest ihre Verwandten kommen mit ihrem offenen Lebensstil nicht zurecht. Die gesamte Familie stammt aus einer sehr ländlichen Gegend in der Sowjetunion. Es war ein einfaches Leben dort, nicht so schrill auf alle Fälle wie in der Großstadt Berlin.
Auch ihre Cousins sind ja in der Sowjetunion groß geworden, sogar im selben Dorf. Sie sind einige Jahre älter als Nina und deutlich introvertierter. Trotzdem verbringen die Cousins, das haben wir schon gehört, viel Zeit mit ihr. Vor allem der älteste der 3 Brüder, Andreas, der mit dem sie Döner essen war, hat viel mit Nina zu tun.
Auch wenn dieser Andreas G. der Mensch ist, der Nina ja als letzter lebend gesehen hat, gilt er nicht als Verdächtiger zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, der wahrscheinlich der Zeitpunkt der Tat nach Hinweisen aus der Gerichtsmedizin musste neu festgelegt werden, nämlich auf den Freitagabend. Und für diesen Freitagabend hat Andreas G. ein Alibi. Dennoch gibt es da einige Details in seiner Vergangenheit, die für die Ermittler sehr interessant sind.
Zum Beispiel Dinge aus seiner Kindheit. Andreas wurde 1973 geboren und ist damit 12 Jahre älter als Nina. Das heißt, zum Tatzeitpunkt war er bereits 26. Als kleiner Junge war er in der Entwicklung sehr stark verzögert und wurde so eine Art Sorgenkind der Familie. Er hat zum Beispiel erst mit 7 Jahren richtig sprechen gelernt und wirkliche Freunde hatte er auch nie.
Nicht nur das, schon als 5-Jähriger ist er durch eine gewisse Bösartigkeit aufgefallen. Es heißt, dass er in einem unbeobachteten Moment den Schuppen seiner Familie angezündet hat und sich dann unbändig darüber freute.
Und mit 12 Jahren ging es dann weiter. Da hat er die frisch gewaschene Wäsche der Familie genommen und sie zerschnitten. Das Ganze hat er dann mit Viehfutter gemischt und mit Öl übergossen. Auch hier wollte er offenbar Feuer legen. Zum Glück klappte das damals nicht.
Seine Eltern machten sich aber große Sorgen. Sie hatten nämlich Angst, dass ihr Sohn noch schlimmere Sachen anstellen würde und sind deshalb mit ihm zum Arzt gegangen. Doch die Hilfe dort hielt sich dann in Grenzen. Der Dorfarzt hat kurz mit dem Jungen gesprochen und dann den Eltern erklärt, das verwechselt sich.
Ja, leider kam es anders. Als er nach der Schule eine Ausbildung zum Monteur begann, hat er wochenlang den Unterricht geschwänzt. Zu Hause aber hat er weiter den fleißigen Lehrling gespielt. Und für die Schule, da wollte er das mit einer Krankschreibung regeln, ausgestellt von einer Krankenschwester aus dem örtlichen Krankenhaus.
Ja, aber diese Krankenschwester hat nicht mitgespielt. Im Gegenteil. Sie hat damit gedroht, dass sie mit Andreas' Eltern über die Fehlzeiten sprechen wird, was ihn dann offenbar in Panik versetzt hat. Auf jeden Fall hat er die Krankenschwester nun verfolgt.
Und als er merkte, dass sie tatsächlich auf dem Weg zu seinen Eltern war, hat er ihr ohne Vorwarnung ein Messer in den Rücken gerammt und das offenbar in klarer Tötungsabsicht. Er hat ihr den Mund zugehalten und ihr dann weiter in den Bauch gestochen. Insgesamt waren es 15 Stich- und Schnittverletzungen. Erst danach ist er geflohen, natürlich aus Angst, er könnte erwischt und bestraft werden.
Die Krankenschwester überlebte zum Glück diese Attacke. Das Messer, das Andreas G. damals benutzt hat, war nicht sehr groß, es war ein Klappmesser. Der junge Mann wurde einen Tag nach dieser Attacke aber festgenommen und kam dann für längere Zeit in Untersuchungshaft.
Und dort gab es dann eine zentrale Frage. War der junge Mann schuldfähig oder nicht? Er hatte ja eine massive Entwicklungsstörung. Er wurde dann von Ärzten aus Wolgograd untersucht und zwar ambulant, aber offenbar nicht allzu gründlich. Das Ergebnis: Andreas G. war zur Tatzeit voll schuldfähig.
Es gab allerdings Zweifel an diesem Gutachten. Und so wurde kurz darauf ein zweites Gutachten eingeholt. Dieses Mal von einem forensisch-psychiatrischen Institut in Moskau. Dort musste Andreas einige Zeit stationär auch verbringen. Man wollte ihn einfach intensiver überprüfen. Und prompt kamen die Experten zum gegenteiligen Ergebnis. Nämlich, Andreas G. habe während der Tat unter einer akuten Verwirrung gelitten. Deshalb war er zu diesem Zeitpunkt schuldunfähig.
Und das Gericht in der Sowjetunion hielt sich dann an das zweite, umfangreichere und offenbar auch genauere Gutachten. Andreas wurde also von der Verantwortung für diese Tat freigesprochen. Allerdings war man durchaus der Auffassung, dieser junge Mann ist gefährlich für sein Umfeld. Deshalb entschied man sich, ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus zu überweisen. Dort erwarteten ihn dann sogenannte Zwangsmaßnahmen medizinischen Charakters.
Was das genau bedeutet, können wir nur mutmaßen. Besonders angenehm war diese Zeit garantiert nicht für ihn. Er verbrachte ein halbes Jahr in Moskau in der Psychiatrie und ebenfalls ein halbes Jahr noch in Wolgograd. Und nach insgesamt einem Jahr wurde er dann wieder entlassen.
Ob geheilt oder nicht, darauf wollte sich niemand festlegen. Er hatte ja versucht, einen Menschen umzubringen. Die Ärzte gaben den Eltern immerhin den Rat, ihren Sohn gut zu behandeln und nicht zu kränken. Andernfalls könnte ihr Sohn aggressiv werden.
Sowas hört sich ja ein bisschen wie eine tickende Zeitbombe an. Aber hören wir erst noch mal Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft. Der hat auch Zweifel an dieser Resozialisierungsmaßnahme.
Letztlich ist das quasi als irgendeine Auflage für eine Haftentlassung nach deutschem Recht relativ ungeeignet. Also da ist einfach sozusagen so eine Wohlverhaltensklausel für sich genommen wenig geeignet, um jemanden dann tatsächlich zur Resozialisierung oder zur Gesundung beizutragen und zu verhindern, dass derjenige weitere Straftaten begeht, sondern da wären andere und wahrscheinlich auch etwas spezifischere Maßnahmen dann wohl sinnvoll.
Ja, Sie fragen sich vielleicht jetzt, warum wir uns so ausführlich mit Andreas G. und seiner kriminellen Vergangenheit beschäftigt haben. Eigentlich soll es in diesem Podcast ja um die ermordete Cousine gehen, also um Nina. Und für den vermeintlichen Tatzeitpunkt hatte dieser Andreas doch ein Alibi.
Ja, aber es gibt zwei Fakten, die Andreas auch für den Mordermittler in Berlin weiter interessant machen. Erstens, er ist nach wie vor der Letzte, der Nina lebend gesehen hat. Und zweitens, er hat eben schon mal mehrfach mit einem Messer zugestochen. Ist er jetzt quasi rückfällig geworden? Hat er wieder zugestochen? Hat er diesmal die eigene Cousine umgebracht? Andreas G., der älteste Cousin von Nina, war am Donnerstagabend mit ihr unterwegs. Das streitet er auch gar nicht ab. Nina ist nach Auskunft der Rechtsmediziner erst in der Nacht von Freitag auf Samstag getötet worden. Andreas hatte da ein Alibi und konnte es damit nicht gewesen sein. Um dennoch auf Nummer sicher zu gehen, bitten die Ermittler den Cousin um eine Speichelprobe. Wir erinnern uns, es gab auch diese DNA-Spuren auf dem Zigarettenstummel.
Freiwillig stimmt Andreas G. diesem DNA-Test zu. Er habe ja schließlich nichts zu verbergen. Wenige Tage später kommt dann das Ergebnis. Die DNA vom Zigarettenstummel am Fundort der Leiche stimmt mit seiner DNA überein. Ein Volltreffer.
Das heißt, Andreas war in der Tatnacht mit der Cousine zusammen. Starb sie vielleicht doch schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also in der Nacht, in der die beiden gemeinsam Döner essen waren? Und wenn ja, wie konnten sich die Rechtsmediziner so irren und den Todeszeitpunkt 24 Stunden später ansetzen? Das wollen wir gleich besprechen. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen dringenden Tatverdacht gegen Andreas G.
Knapp zwei Wochen nach dem Auffinden der Leiche wird der Mann dann festgenommen, und zwar in seiner Wohnung im Wedding. Dort findet die Polizei auch den verschwundenen Ausweis von Nina. Das alles reicht dann auch für einen Haftbefehl und ist damit ein Fahndungserfolg für Chefermittler Klaus Ruckschnatt. Ein Ausschnitt dazu aus der Berliner Abendschau.
Ich darf Ihnen sagen, wir sind sehr erleichtert, in diesem Fall die Aufklärung erreicht zu haben. Und diesem Ergebnis sind auch erhebliche und auch weit überdurchschnittliche Bemühungen vorangegangen seitens unserer Ermittlungsmaßnahmen.
Was heißt überdurchschnittliche Bemühungen?
Es waren weit mehr beteiligt als in einem normalen Fall. Es hat auch länger gedauert. Wir haben also andere Mitarbeiter der Mordkommission und auch die Bereiche der Sexualstraftaten mit einbezogen.
Doch trotz der Verhaftung und dieser deutlichen Spuren beteuert Andreas G., er sei unschuldig. Sogar seine Tante, also die Mutter der ermordeten Nina, will zu diesem Zeitpunkt einfach nichts wahrhaben. Ich glaube nicht, dass er es war. So erzählt sie es damals der Zeitung.
Was jetzt folgt, sind lange Vernehmungen bei der Polizei. Staatsanwalt Sebastian Büchner beschreibt für uns, wie der nun Hauptverdächtige versucht zu erklären, immer wieder, er sei unschuldig.
Ja, was man eben damit konfrontiert hat, dass seine DNA aber an dem Leichnam gefunden wurde, gab es eine Zwischengeschichte, in der er dann erzählt hat, er hätte den Leichnam gefunden, sei irgendwie dann aber dabei blöd gestolpert, deshalb hätte er seine DNA auf die Leiche gekommen und so weiter, und er hätte jemanden informiert und sei dann wieder weggegangen. Dann gab es in der nächsten Vernehmung als nächste Variante, er hätte irgendwie beobachtet, wie zwei Unbekannte sie da irgendwie attackiert hätten im Humboldthain. Er sei dann dazwischen gegangen, deshalb sei seine DNA an ihr, hätte die beiden anderen vertrieben und sei dann gegangen.
Immerhin aber gibt Andreas jetzt zu, dass er in der Nacht, als seine Cousine umgebracht wurde, in der Nähe der Leiche war. Nur wann war diese Nacht? Die Rechtsmediziner hatten ja sich auf die Nacht von Freitag auf Sonnabend festgelegt, doch das konnte nicht stimmen. Da hatte Andreas ein Alibi, also dann doch die Nacht zuvor, von Donnerstag auf Freitag. Aber wie passt das zu dem Zustand der Leiche? Die hätte ja dann doch viel stärker verwest sein müssen.
Die Erklärung dafür lieferten jetzt die Meteorologen. Obwohl es tagsüber ja schon sehr warm war, lag die Bodentemperatur in dieser speziellen Senke, in diesem Gebüsch im Humboldthain, wo Ninas Leiche ja gefunden worden war, nur wenige Grad über dem Nullpunkt. Also eine Art Kühltruhe inmitten des beginnenden Sommers. Deshalb war auch die Leiche deutlich langsamer verwest als zunächst angenommen.
Und dazu passte dann auch das Ergebnis einer entomologischen Untersuchung des Leichnams, das jetzt vorlag. Alle Mark-Benecke-Fans wissen, da wird nachgeschaut, wie viele Fliegenmaden sich nach dem Tod eines Menschen auf der Leiche entwickelt haben und wie alt sie sind. Und diese Untersuchung zeigte eindeutig, Nina war schon mindestens 30 Stunden tot, als sie gefunden wurde. Das heißt, auch das sprach für die Nacht von Donnerstag auf Freitag, also für die Nacht, in der Nina mit ihrem Cousin gemeinsam Döner essen war.
Jetzt wird deutlich, die Ermittler kommen der Aufklärung dieses Verbrechens endlich näher. Warum viele den Täter dann später aber Zahnlückenmörder nennen, dazu gleich mehr. Andreas G. ist jetzt der Hauptverdächtige. Aber was für ein Motiv könnte er gehabt haben? Seine Cousine umzubringen. Die beiden kannten sich, sie waren einander vertraut. Ja, sie waren Familie.
Um das zu verstehen, müssen wir nochmal in die Biografie von Andreas eintauchen. Wir wissen ja schon, dass er mit 16 versucht hatte, eine Krankenschwester umzubringen und danach etwa ein Jahr lang in der russischen Psychiatrie behandelt wurde. Dann zieht die Familie nach Deutschland, nach Berlin und er beginnt eine Ausbildung als Tierpfleger.
Und das recht erfolgreich. Er arbeitet zuverlässig, er lernt Deutsch und er ist unter den Kollegen sehr beliebt. Und dann findet er, der immer recht menschenscheu war, sogar eine Freundin.
Ja, sie heißt Sandra, ist 16 Jahre alt. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut und auch sexuell läuft es sehr harmonisch. So steht es zumindest in den Gerichtsakten. Also bis dahin keinerlei Anzeichen für Kontrollverluste oder ein gestörtes Sexualverhalten.
Das ändert sich dann aber Ende der 90er Jahre. Er fängt an zu trinken. Er verliert daraufhin seinen Job in der Tierfarm in Berlin-Lübars und ist in der Folgezeit praktisch keinen Tag mehr nüchtern. Und das führt natürlich auch in der Beziehung mit Sandra zu Spannung.
Und jetzt kommt es zu Kontrollverlusten. Er verlangt von seiner Freundin Dinge, die diese nicht will. Es gibt dauernd Ärger und Streit. Und Sandra zieht die einzig logische Konsequenz. Sie sagt zu ihm, entweder du hörst auf zu trinken oder die Beziehung ist vorbei.
Und die Reaktion darauf? Wutentbrannt nimmt der junge Mann eine Stereoanlage und wirft sie aus dem Fenster. Einsicht danach, Fehlanzeige. Andreas G. entscheidet sich für die Flasche und nicht für die Liebe. Ein Wendepunkt in seinem Leben, so Sebastian Büchner von der Berliner Staatsanwaltschaft.
Das Ende dieser Beziehung scheint dann aber auch der nachhaltige Bruch für ihn gewesen zu sein. Also es stellt sich schon so dar, dass es, nachdem ihn seine Freundin dann verlassen hatte, nachdem es innerhalb der Beziehung auch über Sexualpraktiken und so weiter da Missstimmungen gegeben hat, er dann eben dann tatsächlich, es ab dann irgendwie jedenfalls bergab ging mit ihm, er sich da etwas selbst aufgegeben hat.
Und das äußert sich zum Beispiel auch darin, dass er in den folgenden Monaten nur noch ganz selten die Wohnung verlassen hat. Er wird eigenbrödlerisch, reizbar und hat kaum noch soziale Kontakte. Selbst seine eigenen Brüder möchten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er sei zu launisch, zu aggressiv, sagen sie später aus.
Immerhin, sein Vater hält weiter zu ihm. Die beiden spielen regelmäßig Schach. Übrigens ein Spiel, in dem Andreas trotz seiner Trinkerei und seiner Entwicklungsstörung durchaus gut ist. Doch auch der Vater kann Andreas nicht umstimmen. Später wird Andreas aussagen, dass er in dieser Phase Stimmen wahrnimmt. Stimmen in seinem Kopf, die mit ihm sprechen.
Bleibt ja zu klären, ob diese Stimmen ihm auch während der Tat etwas gesagt haben. Oder ihm vielleicht sogar befohlen haben, seine Cousine Nina zu töten. Das würde dann für eine schwerwiegende psychische Störung sprechen und damit womöglich für eine verminderte Schuldfähigkeit.
Klar, und genau das war auch eine wichtige Frage im späteren Prozess. War Andreas für seine Tat voll verantwortlich oder so krank, dass er nicht genau wusste, was er tat?
Doch vor der Anklage, vor dem Prozess, standen zunächst erstmal weitere polizeiliche Vernehmungen.
Und die Hoffnung auf ein Geständnis des Verdächtigen. Staatsanwalt Sebastian Büchner erzählt uns, wie die Ermittler versucht haben, Andreas zum Reden zu bringen.
Man versucht immer von der Ermittlung ja irgendwie immer, wenn man jemanden vernimmt, erstmal denjenigen im Zusammenhang reden zu lassen und sich etwas schildern zu lassen, damit man überhaupt erstmal einen Eindruck davon bekommt, wie die Person agiert und wie die Person redet. Das ist dann quasi erstmal die Blaupause dafür, um dann später irgendwelches abweichendes Aussageverhalten überhaupt beurteilen zu können. Denn jeder spricht anders, jeder kommuniziert anders, also muss ich erstmal quasi die Grundkommunikation erfahren, um dann die Abweichungen festzustellen. Und hier haben es zum einen seine Familienangehörigen schon ausgesagt, dass er irgendwie relativ schlecht in der Lage ist, die Unwahrheit zu sagen, weil man es quasi ihm direkt im Gesicht ablesen kann am Grinsen, dass er da irgendwie ein offenes Buch ist. Also insofern war er quasi sein eigener Lügendetektor.
Er hat also ein Verlegenheitsgrinsen im Gesicht, wenn er Lügen auftischt. Ein Grinsen, das sich den Ermittlern sehr eingeprägt hat, weil dabei nämlich immer eine große Zahnlücke sichtbar wurde. Das fiel dann später auch im Gerichtssaal auf, weshalb am Ende in diesem Fall viele Beobachter vom Zahnlückenmörder sprachen.
Und natürlich hilft das Grinsen den Ermittlern auch bei der Vernehmung. Sie können Andreas ganz gezielt befragen und seine Lügen enttarnen. Und er merkt dann offenbar recht schnell, dass er keine Chance hat und er gesteht, Nina umgebracht zu haben. Und er erzählt, was sich am 1. Juni 2000, also am Himmelfahrtstag, tatsächlich abgespielt hat.
Am 1. Juni 2000, an dem Donnerstag, da spielt Andreas G. nachmittags mit seinem Vater Schach und trinkt dabei Bier. Gegen 22 Uhr geht er dann in die Wohnung seiner Brüder, in der auch Nina zu Besuch ist. Die beiden jüngeren Cousins waren mit Nina tagsüber in Polen und haben auch dort schon Alkohol getrunken. Die Brüder gehen dann kurz darauf schlafen, weil sie müde sind. Nur Nina ist noch unternehmungslustig und schlägt ihm vor, gemeinsam Döner essen zu gehen.
Und dann sitzen die beiden gemeinsam auf einer Bank in der Nähe vom S-Bahnhof Gesundbrunnen. Sie essen ihre Döner und trinken dazu wieder noch eine Flasche Bier. Danach wollen sie wieder gemeinsam nach Hause und müssen dabei durch den Volkspark Humboldthain.
Dann kommt bei Andreas G. aber ein sexuelles Verlangen auf. Im dunklen Humboldthain spricht er seine 14 Jahre alte Cousine gezielt an und bedrängt sie. Aber sie will nichts davon wissen, stößt ihn zurück, beschimpft ihn.
Daraufhin zieht Andreas ein Klappmesser aus der Hose. Er bedroht seine Cousine. Um ihren Widerstand zu brechen, fügt er ihr 3 leichte Schnitte an der Halsseite zu. Doch Nina wehrt sich weiter und beschimpft ihn. Daraufhin, so Andreas, gab es für ihn nur noch eine Lösung. Er musste sie töten und das besonders qualvoll.
Er sticht also mit dem Messer erneut zu, zerrt sie vom Weg weg, tief ins Gebüsch. Dort zündet er sich eine Zigarette an, nimmt selbst ein paar Züge und gibt sie dann an seine Cousine weiter.
Ob Nina unter diesen Umständen tatsächlich bewusst selbst an der Zigarette gezogen hat, wie Andreas das behauptet, oder ob Andreas ihr sie einfach in den Mund gesteckt hat, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall aber ist die DNA von beiden auf der Zigarette gefunden worden.
Fest steht, die Tat verläuft in verschiedenen Etappen. Jetzt im Dickicht entblößt Andreas G. seine Cousine. Dann wird er wieder gewalttätig und sticht wieder zu. Immer wieder. In den Bauch und später in den Rücken. Insgesamt zählen die Rechtsmediziner 36 Stiche.
Übertöten nennen das die Fachleute. Ein Zeichen für besondere Wut und Aggression. Doch das scheint Andreas G. noch immer nicht zu genügen. Er nimmt einen großen Holzstock, den er dort vor Ort findet, und rammt ihn in den Unterkörper des Mädchens. Und dann, auch das unfassbar, hinterlässt er gewissermaßen als letzten Gruß einen Kofferanhänger mit der Aufschrift »Gute Reise«, so als hätte er all das vorher geplant.
Etwa ein Dreivierteljahr nach der Tat, am 14. Februar 2001, sitzt Andreas G. wegen Mordes auf der Anklagebank.
In der Anklage erklärt der Staatsanwalt, dass Andreas G. aus gefühlloser, menschenverachtender und unbarmherziger Gesinnung gehandelt habe. Er fordert deshalb lebenslange Haft wegen Mordes, und zwar aus niederen Beweggründen, und als zweites Mordmerkmal besondere Grausamkeit. Doch was war das genaue Motiv von Andreas G.? Warum hat er so gehandelt?
Er selbst rechtfertigt die Tat damit, dass er sich gekränkt gefühlt hätte und zurückgewiesen von seiner Cousine Nina. Er war in seinem Stolz verletzt. Vermutlich ist das aber alles nur ein Aspekt. Im Verlauf des Verfahrens zeigt sich nämlich immer deutlicher, dass Andreas G. ein generelles Problem mit der Freizügigkeit und der Selbstbestimmtheit seiner kleinen Cousine gehabt hatte. Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft Berlin schildert die Situation folgendermaßen.
Es schimmert so durch die Akte, dass er einerseits durchaus von diesem Schillernden und dieser Lebensfreude und so weiter da durchaus auch irgendwie fasziniert war und es auch durchaus auch anziehend fand, aber umgekehrt dann auch für sich so gehemmt war, dass das mit seinem Leben gar nicht vereinbar war und er entsprechend dann noch da quasi noch eigene Hürden aufgebaut hat und das quasi ja zum einen neidisch sich angeguckt hat, zum anderen aber auch verurteilt hat als moralisch verwerflich und als ein unangemessener Lebensstil.
Er hat das vor Gericht auch selbst eingeräumt. Sein Deutsch war nicht besonders gut, aber sein knappes Statement, das war sehr klar. Er sagte, die war nicht gut, die Nina. Die war böse.
Es geht ihm also offenbar um eine Art Bestrafung. Sieht er vielleicht sogar die Ehre seiner Familie beschmutzt, so wie das bei den sogenannten Ehrenmorden oft behauptet wird?
Also das war für das Gericht keine Option. Die Familie ist nicht streng religiös. Es gab natürlich Ärger wegen Ninas Lebenswandel, das Schulschwänzen und der Kontakt zu erwachsenen Männern, aber das war kein Motiv, sie zu töten. Es war einzig und allein der innere persönliche Konflikt von Andreas. Er wollte was von ihr und fühlte sich gleichzeitig abgestoßen und verstoßen. Deshalb die Bestrafung.
Aber es ist ja eigentlich noch mehr passiert. Denken wir noch einmal daran, dass er ihr einen Stock in den Unterleib gerammt hat. Diese sexuelle Demütigung, diese Grausamkeit. Welches Motiv gibt es dafür? Wollte sich Andreas G. damit Befriedigung verschaffen? Ist er gar ein Triebtäter?
Das bleibt vor Gericht etwas diffus. Die Angeklagte selbst sagt dazu kaum etwas. Der Staatsanwalt betont im Verfahren aber, dass hier sehr wohl zur Befriedigung des Geschlechtstriebes getötet wurde, auch wenn am Tatort keine Spermaspuren gefunden wurden. Wir hören mal, wie Sebastian Büchner das aus heutiger Sicht bewertet.
Dieses Einführen des Stockes war jedenfalls sexuell motiviert, denn jetzt im strafrechtlichen Sinne würde das einfach nur bedeuten, dass ich tatsächlich mich dann daran errege, dass ich das mache. Also quasi als sadistische Handlung beispielsweise, die da vorgenommen wird. Letztlich sind wir aber immer im Bereich bei den Sexualdelikten auch dabei, dass es jetzt weniger um Befriedigung geht, sondern vielmehr eben auch da, das Machtverhältnis, das Machtausüben, das jemand anderen dominieren, sich gefügig machen und so weiter, eine der Hauptantriebskräfte dann dafür ist. Das dürfte dann hier ähnlich gewesen sein.
Ja, soweit die rechtliche Bewertung zu diesem Punkt, aber eine wesentliche Frage ist weiter ungeklärt. Ist Andreas G. überhaupt schuldfähig? Wir wissen ja, bereits mit 16 Jahren hat er damals in der Sowjetunion eine Krankenschwester mit einem Messer schwer verletzt. Damals wurde bei ihm eine psychische Störung diagnostiziert und er kam in die Psychiatrie und nicht in die Strafhaft, weil die Steuerungsfähigkeit bei ihm massiv eingeschränkt war.
Wie steht es aber diesmal um seine psychische Verfassung? Mit dieser Frage wird auch seine Mutter vor Gericht konfrontiert. Und ihre Antwort darauf war: Als Mutter wusste ich schon immer, dass mit meinem Sohn etwas nicht stimmt. Ich hatte Angst, dass in seinem Kopf etwas passiert.
Und der Beschuldigte selbst? Er erzählt im Gerichtssaal mit breitem Grinsen und seiner auffälligen Zahnlücke, er würde fremde Stimmen in seinem Kopf hören. Heißt das, er leidet wirklich an Halluzinationen, an einer schizophrenen Psychose? Oder ist das nur eine Ausrede, um eine Schuldunfähigkeit vorzugaukeln und damit wieder in der Psychiatrie zu landen, also im Maßregelvollzug?
Ja, im Laufe des Prozesses werden dazu gleich drei Experten gehört. Auch sie schätzen die Situation ganz unterschiedlich ein. Zwei von ihnen sehen keine Anhaltspunkte für eine psychische Störung, die so stark ist, dass sie eine Schuldunfähigkeit begründen würde. Ein dritter Experte dagegen vermutet jedoch, dass durchaus eine Schizophrenie dahinterstehen könnte. Kommt Andreas G. für seine Tat also tatsächlich ins Gefängnis?
Am 12. März 2001 ist es soweit, 4 Wochen nach dem Prozessauftakt und ein Dreivierteljahr nach der Tat. Das Landgericht Berlin verurteilt Andreas G. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes. Und zwar, weil die Tat besonders grausam war. Das Mordmerkmal der niederen Beweggründe wird dagegen verneint.
Das Gericht hat bei Andreas G. ein eher diffuses Bündel an Motiven für die Tat erkannt. Es geht dem Mörder zwar um die Bestrafung seiner Cousine für ihren freizügigen Lebensstil, zugleich erkennt das Gericht aber, dass die Abweisung kurz vor der Tat auch eine Rolle gespielt haben könnte. Es gibt also kein einzelnes Motiv, das sich mit diesen niederen Beweggründen erklären lässt.
Am Ende aber ist das egal. Es bleibt ja das Mordmerkmal Grausamkeit und damit die lebenslange Freiheitsstrafe. Das heißt aber auch, für das Landgericht in Berlin gab es bei der Urteilsfindung keinen Zweifel daran, dass Andreas G. für die Tat voll verantwortlich ist, dass er also voll schuldfähig ist.
Das stimmt. Doch die Verteidigung, die legte nach dieser Entscheidung Revision ein. Und der Bundesgerichtshof hob das Urteil wieder auf. Und es ging dabei tatsächlich um die Frage der Schuldfähigkeit. Aus Sicht des BGH sei die im ersten Verfahren nicht ausreichend geprüft worden. Und deshalb müsse nun eine andere Schwurgerichtskammer noch einmal neu prüfen und neu entscheiden. Und das passierte dann auch im Frühjahr 2002, also 2 Jahre nach dem Mord an Nina.
Doch auch in diesem neuen Verfahren kam das Gericht zu der Überzeugung, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist. Die Begründung, er spielt Schach, er interessiert sich für Politik und für Literatur. Das alles sind Kennzeichen dafür, dass keine verminderte Intelligenz vorliegt. Und beim Thema fremde Stimmen, da würde er sich nur verstellen. So schätzt das auch Sebastian Büchner ein.
In seinem Fall gab es wohl viele gedankliche Selbstgespräche mit seiner Ex-Freundin, die er auch dann tatsächlich eingeräumt hat. Später im Laufe des Verfahrens hat er dann auch tatsächlich von Stimmen geredet, die ihm das Ganze befohlen haben. Das hat ihm das Gericht dann allerdings nicht geglaubt. Das war sozusagen dann der Eindruck, dass das jetzt quasi vorgeschoben wird, um eine Schuldunfähigkeit entsprechend zu rechtfertigen.
Am Urteil lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gibt es also nichts mehr zu rütteln. Das Urteil wird rechtskräftig und Andreas G. muss umziehen. Nach mehr als 2 Jahren Untersuchungshaft in Moabit kommt er jetzt in die Strafhaft und zwar nach Berlin-Tegel. Seine neue Welt ist die Einzelzelle Nummer 315. Spartanisch eingerichtet mit Schrank, Tisch, Stuhl und Bett.
Doch Andreas G. kann sich damit offenbar nicht abfinden. In den frühen Morgenstunden des 22. März 2003 dringt dicker Qualm aus seiner Zelle. Die Tür ist von innen verbarrikadiert. Als das Wachpersonal die Tür endlich aufbekommen hat, ist drinnen alles ausgebrannt. Auf dem Boden liegt die Leiche von Andreas G. Er hatte mit einem Feuerzeug seine Bettwäsche angezündet.
Viele Experten gehen davon aus, dass er den Druck im Gefängnis nicht mehr ausgehalten hat. Es gibt ja bekanntermaßen so etwas wie eine Knasthierarchie. Das bedeutet, dass Häftlinge, die sich etwa an Kindern und jungen Mädchen vergangen haben, von ihren Mithäftlingen häufig bedroht und schikaniert werden. Noch einmal Staatsanwalt Sebastian Büchner dazu.
Da ist in einer solchen Konstellation wie bei ihm natürlich durchaus eine Faktoren vorhanden, die dafür sorgen, dass dieses Einbringen, dieses Bekannte finden, dieses Integrieren nicht wirklich funktioniert hat. Zum einen eben aufgrund des Tatvorwurfs, der ihm gemacht wird und der auch entsprechend ja sich dann wahrscheinlich in der JVA auch nicht hat geheim halten lassen. Also insofern, wenn man von sowas wie einer Knasthierarchie ausginge, wäre er da wahrscheinlich eher an unterer Stufe angesiedelt.
Suizid ist weltweit die häufigste Todesursache in Gefängnissen. Knapp 3 Jahre nach dem grausamen Mord an Nina hat auch der Täter in diesem Fall sein Leben selbst beendet. Wir wollen das nicht weiter kommentieren, denn sicher haben jetzt alle, die uns heute zugehört haben, dazu ihre ganz eigenen Empfindungen.
Wir sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
Und auch die wird wieder sehr bewegend. Es geht um einen Doppelmord, den Tod einer jungen Mutter und ihrer kleinen Tochter in Brandenburg an der Havel. Zumindest ein Verbrechen hätte verhindert werden können, wenn nicht zu viele zu lange weggeschaut hätten. Mehr dazu in 2 Wochen.
Ja, und alle Folgen von uns finden Sie in der ARD-Audiothek und außerdem auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Und ein Gedanke darf am Ende auch heute nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Armin Göbel, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.